Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Einmal im Monat, jeweils am ersten Mittwoch, werden in dieser Sendung neue Veröffentlichungen aus dem Bereich der Klassik vorgestellt und besprochen. Und einmal im Quartal trifft sich hier ein Trio, um Meinungen und Einschätzungen von neuen CDs auszutauschen. Und zwar diskutieren heute die Musikjournalistin und Vereinsvorsitzende des Preis der deutschen Schallplattenkritik Eleonore Bühning und Björn Woll, ebenfalls Musikjournalist und Redakteur von Oper, das Magazin. Und die dritte in der Runde, das bin ich, Susan El-Kassar. Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend.
Im ersten Teil der Sendung geht es um herausragende Produktionen, die zwischen März und Ende Mai erschienen sind. Und im zweiten Teil bringt jede und jeder eine CD ein, bei der es Gesprächsbedarf gibt. Wieso? Das muss dann jeweils kurz vorher erläutert werden. Den Anfang in den Highlights, den macht ein Sänger, der hier regelmäßig in der Runde der besten Veröffentlichungen auftaucht. Und auch dieses Mal, sagt Eleonore Bühning, dürfen wir keinen Bogen um ihn machen. Es ist der Bariton Christian Gerhaher. Bei Sony ist Elegie Opus 36 von Ottmar Schoeck erschienen. Mit Gerhaher, dem Kammerorchester Basel, unter der Leitung von Heinz Holliger. Und wir hören einen Ausschnitt aus Waldgang.
Das Bächlein trieb hinunter, wir Wellen rasche Tänze und rauschend flucht und unter der Herbst der Wehmut Grenze. Doch aus des Walds verdüstern den Stimmen.
Ein Lied nach Eichendorff mit Orchester, also 15 Instrumente dabei, also ein Orchesterlied. Letzten zwei Strophen haben wir daraus gehört, von Ottmar Schoeck komponiert. Obwohl der ja eigentlich ein Zeitgenosse war von Arnold Schönberg und Igor Strawinsky, hat er doch einen ganz eigenen rückwärtsgewandten Tonfall. Eine Tradition von Brahms und Schumann. Er hat über 400 Lieder komponiert, allerdings auch Opern und alles mögliche andere. Ein Schweizer Komponist. Ottmar Schoeck hat natürlich auch mitgekriegt, was seit dem Fin des Siècle los war in der Musik. Die Diktion dieser Singstimme ist expressionistisch. Die Orchesterbehandlung ist eher impressionistisch. Das ist ein zwielichtiges, dunkles Nachtstück, dieser Liederzyklus Elegie Opus 36, komponiert 1919, unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Christian Gerhaher singt nicht zum ersten Mal ein Stück von Ottmar Schoeck. Er hat schon 2009 Notturno für Streichquartett und Bariton eingespielt für ECM. Und er ist auch nicht der erste Bariton, der Ottmar Schoeck zurückholen möchte ins Repertoire. Aber irgendwie klappt das alles nicht. Schoeck bleibt Einzelgänger, er bleibt ein Außenseiter, ein Sonderfall in der Musik, vielleicht auch ein Lokalereignis. Außerhalb der Schweiz wird seine Musik heute überhaupt nicht mehr aufgeführt. Ich weiß nicht warum. Also ich glaube, im Grunde ist es immer noch so, wie das schon Werner Pfister einmal geschrieben hat in einem der Dieskau-Booklets. Als Epigone wurde Ottmar Schoeck Zeit seines Lebens zum Kleingedruckten herabgemindert, eine Fußnote zu vergangenen Größen. Und das ist einfach falsch. Und deshalb finde ich, dass diese Aufnahme für mich einfach das Highlight des letzten Quartals war. Über Christian Gerhaher und seine Kunst möchte ich mich jetzt hier nicht verbreiten. Das haben wir schon oft genug getan. Er ist einfach der Beste.
Ich sage da trotzdem kurz was zu Gerhaher, weil genau ja, er bitte. Ja ein flammendes Plädoyer für den Ottmar Schoeck hier hält. Dieser ja nach innen gerichtete Gesang, hier singt einer für sich selbst, ganz weltabgewandt. Ich habe mich fast ein bisschen wie ein Voyeur gefühlt beim Zuhören, weil man diese Intimität gar nicht stören will, die ja stattfindet. Ja, diese unfassbar wunderbare Kunst der Zurückhaltung, die GHH hier hat. Wie er die Stimme färbt, hört ich die Hoffnung flüstern des ewigen Wiedersehens. Auf jedem Wort passieren hier so kleine Klangsensationen und das packt mich total, auch wenn man diese Platte vielleicht nicht hören sollte, wenn man eh schon schlechte Laune hat oder in depressiver Stimmung. Das könnte das Ganze ganz unschön verstärken.
Und man kann dabei aber auch natürlich, also man kann das ja auch so ein bisschen von der Textur her anschauen. Es ist eine wirklich so farbenreiche Musiksprache, also farbenreich im Grau, muss man sagen. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Es ist eine sehr wehmütige, depressive Platte voller Weltschmerz. Aber diese vielen Farben, die man da drin erkennen kann und die natürlich durch Gerha herkommen, aber auch durch das Orchester. Und wo ich mir sogar manchmal wünschen würde, dass Gerha Herr noch mehr Teil des Orchesters wäre. Also natürlich soll man ihn verstehen und seine Stimme beträgt das Gesagte. Aber die Orchesterinstrumente geben ja auch noch ihren Teil dazu.
Ja, die verwachsen miteinander, habe ich den Eindruck. Also wie so Bäume mit Moos verwachsen oder so etwas. Also das geht schon, die Stimme ist schon auch instrumental geführt. Und es ist tatsächlich ein depressives Stück, in dem eine ganze Epoche zu Grabe getragen wird. Da gibt es ja mehrere von der Sorte in dieser Zeit. Und da ist Ottmar Schöck auf der Höhe seiner Zeit.
Ich finde toll, dass Gerhard das aber ganz ohne Sentimentalität singt. Also der lässt diese Musik aus sich selbst sprechen. Man kann das, glaube ich, auch ganz schnell überzuckern. Diese Stücke, die verleiten nahezu dazu, finde ich, an manchen Stellen. Auch der Verzicht auf Vibrato. Und wenn er dann mal eins macht, sind es einfach ganz unglaublich schöne Momente, die man da erlebt.
Einer, der auch das Spätromantische aufbrechen wollte, aber auf eine ganz andere und viel radikalere Weise, um den geht es bei unserer nächsten CD, der selbsternannte Bad Boy of Music. Er war frech, radikal und die CD heißt Le Monde selon Georges Antheil. Also es geht nicht nur um Antheil, sondern auch um die Dinge drumherum, sage ich mal ganz flapsig. Auf der CD findet sich Feldman, Cage und Beethoven und wir hören direkt hintereinander etwas aus der ersten Sonate für Geige und Klavier von Georges Antheil und danach die Sonate für Geige und Klavier Nummer 7 C-Moll von Beethoven, gespielt von Patricia Kopaczynskaja und Jonas Ahonen. Ein ganz schön frecher Beethoven und irgendwie Antheil gespielt durch Antheils Ohren und Finger und Beethoven genauso. Und das ist eine Idee, die von Patricia Kopaczynskaja kommt, die eine sehr starke Bühnenpersönlichkeit ist, die gerade die Musik des 20. Jahrhunderts so durchdringt, dass sie die Musik leichter mit dem Publikum kommunizieren lässt. Und andererseits geht sie ganz schön unorthodox mit Beethoven um. Das hat sie schon bereits gezeigt mit Fasel Sei. Da konnte ich nicht so richtig mitgehen, das war mir zu verrückt, zu wild und irgendwie auch gewollt wild. Und hier im Fall dieser CD ist es aber anders, weil der Kontext ein anderer ist. Antheil hat auch Beethoven aufgeführt und hat eine unorthodoxe Art gehabt, auf Beethoven zu schauen. Und genau das spiegeln hier Jonas Ahonen und Patricia Kopaczynskaja. Für mich geht es hier nicht darum, dass das die einzig wahre Interpretation ist, sondern es geht um Kontexte. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen eine Interpretation überzeugend sein kann. Und das gelingt meiner Meinung nach hier Patricia Kopaczynskaja und Jonas Ahonen.
Ja, das ist natürlich ist das frech, das ist radikal, das ist extrem, das ist schroff, explosiv. Manche Geigentöne, die klingen ja fast wie Schreie auf dieser Platte. Da werden wirklich so interpretatorische Extreme ausgelotet. Unbedingter Gestaltungswille. Wir müssen damit leben, dass wir zu dem Beethoven wahnsinnig viel Patricia Kopaczynskaja hören. Also hier überlagert sozusagen der Interpret den Komponisten oder die beiden durchdringen sich. Also die Interpreten, gerade Patricia Kopaczynskaja, die ist wahnsinnig präsent. Das kann man jetzt mögen. Ich glaube aber, es gibt auch Hörerinnen, die das nicht so gerne haben. Es gibt auch andere Künstler, die das machen. Cecilia Bartoli zum Beispiel, Simone Kerm ist vielleicht noch ein bisschen extremer. Auch da sind InterpretInnen wahnsinnig präsent. Ich finde es trotzdem mit diesen, ja, das auch ins Risiko zu gehen und wirklich diese Extreme auszuloten, das holt mich total mit. Auch dieser technikbegeisterte, technikaffine Anteil, der diese Maschinenmusik, sage ich jetzt mal, irgendwie komponiert, da wird auch wirklich nichts beschädigt, da werden Klavierakkorde in die Tastatur gehämmert und mich nimmt das mit, total, auch wenn das ein Anschlag auf meine Hörsinne ist.
Ja, ich bin da ehrlich gesagt raus, muss ich sagen. Ich habe es bis jetzt in meinem Leben vermieden, und zwar konsequent vermieden, über diese so-called Geigerin mich überhaupt zu äußern. Und Sie, liebe Frau Elgassar, Sie zwingen mich heute dazu, das finde ich nicht nett.
Gut.
Aber ich tue es, und zwar sehr kurz, wir sollen uns ja kurz fassen. Nicht nur die Beethoven-Sonate ist ja die totale Karikatur, auch Antheil, Feldman, Cage. Und es gibt da sehr viel Besseres, was Georges Antheil angeht, was diese Violinsonaten angeht, von Vera Betz und Reinbert de Leo. 1977 kam das raus. Und meine Lieblingsaufnahme von diesen Sonaten von Antheil ist Jektisch Mystery und Hermann Kretschmer vom Ensemble Modern von 1996. Das ist Musik. Und das, was wir gerade gehört haben, war auch Musik, danke, liebe Frau Elgassar. Sie haben da was komponiert, indem Sie den Mittelteil einer Antheil-Sonatensatz kombiniert, verkomponiert haben mit einem Anfang von Beethovens C-Moll-Violinsonate. Das war ja nicht schlecht, nicht? Aber so ist das auf dieser CD überhaupt nicht drauf. Da steht jedes Stück für sich und Cage noch dazwischen. Und wenn wir zu dieser Stelle auf der CD kommen als Hörer, dann haben wir ja schon 4 Minuten lang Kopaczynskajas Ego, also Maschinenmusik, Chaka-Chaka mit Katze auf die Schwanz getreten hinter uns. Und ob man das dann noch so hört, weiß ich nicht genau.
Doch, ich glaube schon. Patricia, also da ist wenig, der Antheil kommt tatsächlich sehr spät. Also das kann man sich fragen. Wie kann das eine CD sein, die irgendwie Antheil bespiegeln will und dann muss ich erst Feldman, Beethoven, Cage und dann endlich kommt der Antheil. Aber das wirft ja natürlich auch Fragen auf. Also und gerade auch diese ruhigen Stücke. Warum setzt sie die dazwischen? Ja, weil sie zeigen möchte, dass es die Beziehungen zwischen diesen Komponisten gibt und dass revolutionäres Aufbrechen irgendwie was anderes sein kann. Und wenn wir jetzt sehen, wie Sie sich darüber ärgern, dann ist das ja auch irgendwie sehr im Sinne von Antheil. Also ein bisschen.
Ich glaube, ich muss noch mal einmal ganz kurz sagen, worüber ich mich genau ärgere. Und das geht sehr schnell. Ich ärgere mich über die Technik, über das Violinistische. Wir haben hier in dieser Runde auch schon öfter über Intonation gesprochen, aber auch über Bogenführung, Seitenwechsel, Lagenwechsel und so weiter. Und das Bewundernswürdige an Patricia Kopaczynskaja ist, dass sie da enorme Defizite hat, die sie kultiviert durch Überakzentuierung und als ihr spezielles Markenzeichen verkauft.
Ich nehme das gar nicht so sehr als falsch wahr. Und Künstlerinnen, die, ja, wie Sie gerade gesagt haben, Defizite, so weit würde ich gar nicht gehen, aber die ja Eigenarten, spezifische Eigenarten auch ganz klug ja teilweise genutzt haben, um ja interpretatorischen Gewinn daraus zu schlagen. Können wir bei Maria Callas anfangen zum Beispiel. Diesen Weg finde ich gar nicht so schlecht. Das hat ja auch eine gewisse Selbstreflexion. Und ich hätte jetzt diese Platte, da bin ich dieser Runde wieder mal dankbar, dass ich mir hier Aufnahmen anhöre und manchmal auch anhören muss, die ich privat jetzt nicht unbedingt mir zu Hause mit großem Interesse und mit sehr, sehr offenen Ohren angehört hätte. Mich nimmt sie erstmal mit in ein Repertoire und in ein Instrument, die jetzt bei mir nicht ganz oben auf der Liste stehen, weil das eben so wahnsinnig eigenwillig gemacht ist. Und da kann man sich total dran reiben. Und ich glaube, dieses da einfach mal draufzuschlagen, da geht halt mal ein Ton daneben. Und der bleibt dann eben auch so. Das ist mir ehrlich gesagt lieber als andere Platten, auf denen ich irgendwie 50 Millionen Schnitte höre und das alles irgendwie so mega super sauber aneinander gekleistert wird.
Also wenn ich noch eins dazu sagen darf, ich finde die Behauptung schwierig, dass sie nicht richtig Geige spielen kann, weil wir das nicht aus dem folgern können, was man da hört. Und auch wenn man sie im Konzert erlebt, sie spielt genug schwierige Stücke und wo sie sich nicht wie andere Pianisten, also jetzt um den Vergleich zu bemühen, Pianisten Pianisten flüchten sich ins Pedal und überdecken damit, dass sie was nicht können. Das sehe ich bei ihr nicht, sondern das sind bewusste musikalische Mittel, die sie einsetzt, um die Wirksamkeit der Musik zu erhöhen. Das kann man kritisieren, das verstehe ich auch, dass das einem zu viel sein kann, dass man findet, dass sie die Stücke verzerrt oder eben zu viel zu ihren Stücken macht, wie Sie das gerade gesagt haben, Björn Woll. Aber das finde ich anmaßend, jetzt zu behaupten, das wäre eine Geigerin, die sich gar nicht Geigerin nennen darf.
Ich verstehe, dass die Kopaczynska ja so großen Erfolge feiert beim Publikum und sie ist ja wirklich, also man kann sagen, sie ist seit 20 Jahren unterwegs und wird auch überall hoch gelobt, weil das ist natürlich interessant. Sie hören dann eine Melodie oder ein Stück, eine Passage gebrochen, anders als sie es kennen. Und das findet man natürlich spannend, aber es ist eben nicht absichtsvoll. Also es wird nicht eingesetzt, um das Stück zu interpretieren, sondern es hat was zu tun mit dem technischen Know-how.
Ja, das ist Ihre Unterstellung. Aber dafür ist ja diese Sendung auch da, um solche Sachen auszutauschen und um zu gucken, welche verschiedenen Blickwinkel es auf CDs
gibt. Ist doch wunderbar, dass wir mal nicht einer Meinung sind. Und jetzt sind einfach unsere Hörerinnen dran, die haben ja eigene Ohren und können da reinhören und können gucken, wie sie es finden.
Und wir gehen weiter zur nächsten CD. Das ist der Vorschlag von Björn Woll, nämlich Pélléas und Mélisande von Claude Debussy, aufgenommen mit Les Siècles und François-Xavier Roth. Und der Ausschnitt, den wir hören, ist ein Teil der vierten Szene aus Akt 4.
Ja, meine Platte dieses Quartals sozusagen, weil ich hier ja meine fast Liebe zu einer Oper entdecke, die ich sonst gar nicht so oft höre und gar nicht so gerne freiwillig höre, weil ich manchmal mit diesem Werk ein bisschen fremdele auch. Und ja, warum ist das so? Weil François-Xavier Roth ja aus diesem schillernden und irgendwie mysteriösen Opern-Ding hier ein 2,5-stündiges Psychodrama, einen Psychothriller für mich macht. Das liegt ein bisschen an der Sängerbesetzung, eine ja französischsprachige, eine muttersprachliche Besetzung, eine sehr gute Besetzung. Ich würde sagen, keine sensationell außergewöhnliche. Hauptrolle spielen hier für mich in der Tat Dirigent und Orchester Les Siècles, die ja wie immer eigentlich auf Instrumenten der Zeit spielen, die Streicher eben auf Darmsaiten. Im Booklet kann man sehr schön gemacht auch nachlesen, von welchem Instrumentenbauer genau aus welchem Jahr die Blasinstrumente gefertigt sind. Oh. Und er macht mit diesen Instrumenten ein packendes Instrumentalkino für die Ohren, weil hier alles anklingt, ja, was in diesen Figuren und zwischen diesen Figuren los ist. Man ist Zeitalter der Psychoanalyse, ganz viel unter der Oberfläche, das hier schwelt, Angst, Bedrohung, unerträgliche Spannung. Ich höre da Leidenschaft, ganz viel Begehren, Erotik, gerade eben auch in den Streichern, die so herunterrieseln. Ich finde das orchestral wirklich maßstabsetzend, was François-Xavier Roth hier gemacht hat.
Auf jeden Fall. Die Farben sind ganz großartig und ein bisschen hilft es einem tatsächlich. Das haben Sie ja gerade angedeutet. Das ist ein Werk, das geht mir auch so in, dass ich jedenfalls auch schwer reinkomme und was auch wohl dosiert gehört werden muss, weil es, das ist das Problem wie bei Ottmar Schoek gerade, dann ein bisschen runterzieht. Aber wenn man wiederum auf die Textur guckt und sich daran freut, was für großartige Farben da Debussy komponiert und wie Roth die mit seinem Orchester herausholt und dann auch wiederum zu erfahren aus dem Booklet, wie überlegt das passiert. Also, dass man da auch mit den Sängern versucht hat, einen frischen Blick auf die Sachen zu nehmen. Und ich habe den Eindruck, dass das hört man, das geht auf und es ist hervorragend aufgenommen. Jetzt auch gerade wieder dieses Erlebnis, das so nah auf den Kopfhörern zu haben, man ist gleich mittendrin.
Ja, ja, alle Sterne fallen vom Himmel. Das war ja eben kurz bevor diese Schlussszene, diese Liebesszene, diese Nachtszene im Garten, wo...
Ja, mit der hat er angefangen, das Werk. Das war das Erste, was er komponierte beim Peleas.
Ja, genau. Und das ist die Stelle, wo dann Peleas dann tatsächlich stirbt. Also sind mit seinen letzten Worte, wie schön es im Dunkeln ist. Das ist sehr sexy und lüstern und so scharf geschneidert zugleich von François-Xavier Roth und seinem Le Siècle hier musiziert. Das hat eine ungeheure Intensität. Der Roth ist ja nun auch ein ständiger Gast hier in unserer Anspieldreierrunde, glaube ich. Das auch aus gutem Grund, ne? Weil immer was der Dirigent anpackt, das geht in die Tiefe. Der ist ein Entdecker, der, was immer er macht, alte Musik, neue Musik, zeitgenössisches, er analysiert es genau und er macht es dann präsent und gegenwärtig.
Das ist ja in der Tat sein großes Credo, das sagt er ja auch in fast jedem Interview, das er gibt, dass er eben sich bemüht, jede Aufführung zu einer Uraufführung zu machen. Und das beglaubigt er eben dann auch mit seinen Aufführungen und eben auch mit dieser Aufnahme.
Genau. Und was in Peleas angeht, das ist tatsächlich so, wie Roth sagt, eigentlich ist es ein Stück ein UFO, also ein außerirdisches Gerät, was irgendwie in die Musikgeschichte reingeplumpst ist und die Geschichte der Oper vollkommen da herausfällt oder auch neu bestimmt hat. Das ist tatsächlich so. Es gibt tolle Aufnahmen, die Aufführungsgeschichte ist auch lang und groß, aber auch die Sprachlosigkeit gegenüber dieser Musik ist auch schon, gehört dazu irgendwie, ging mir auch so.
Dann würde ich sagen, das war jetzt die zweite Platte, auf die wir uns sehr einigen konnten. Und dann kommen wir zur nächsten Rubrik, die da heißt Austausch bitte, also der lockere Titel. Und hier geht es um Alben, bei denen dezidiert Austausch gewünscht ist, bei denen es Gesprächsbedarf gibt. Und die erste CD, die Björn Woll einbringt, heißt Sopranista. Und es singt darauf Samuel Marinho, ein junger Mann, der eine besondere Stimme hat. Er ist nämlich ein männlicher Sopran, kein Countertenor, er braucht kein Falsett. Und das klingt dann beispielsweise so wie hier in der Arie des Cherubino aus Mozarts Hochzeit des Figaro. Es singt Samuel Marinho, begleitet vom Orchestra La Cetra und Andrea Macon.
Ja, diese Platte, die lässt mich ein bisschen ratlos zurück, muss ich gestehen. Ich habe mich erinnert, dass ich Samuel Marinho gehört habe. Ich glaube, 2019 hat er schon mal ein Album rausgebracht, sein Debütalbum bei Orfeo damals mit Werken von Mozart und Gluck. Und da war ich ziemlich fasziniert von dieser Stimme, die ja unglaublich virtuos war, die in der Höhe kraftvoll war, kraftvoller, als ich das von vielen anderen Countertenoren zum Beispiel gewohnt war, die schwebende Pianissimo hervorbringen konnte. Das hat mich irgendwie ja total mitgenommen, diese Platte. Ich war wahnsinnig gespannt, was jetzt kommt. Und dann sitze ich vor diesen Aufnahmen und frage mich, was das eigentlich soll. Er hat selbst zum Beispiel gesagt, ja, dass sein Cherubino, der soll anders klingen und damit will er die Hörerinnen bewegen. Und mich bewegt hier leider irgendwie so gar nichts, weil ich das ziemlich emotionslos heruntergesungen finde. Und das zieht sich durch diese ganze Platte, obwohl das Repertoire eigentlich ja hervorragend zu ihm passt. Da sind auch ein paar Ersteinspielungen drauf, also auch von der Auswahl der Stücke kann man gar nicht so viel meckern. Und ich erlebe hier ein Phänomen, das mir immer wieder begegnet, dass Sänger eine Platte machen, man gar nicht so viel auf einer technischen Ebene auszusetzen hat. Auch dieses Stimmphänomen, wie gesagt, das ich irgendwann ganz spannend finde. Und dann hat man aber zu wenig Persönlichkeit, zu wenig Interpretation. Und es passiert zu vielen, auch teilweise hervorragenden Sängern, wie zum Beispiel Elsa 30, die wir hier schon mal mit einer Platte auch als Entdeckung hatten und die vor kurzem eine Mozart-Aufnahme gemacht hat. Und ich auch dachte, da klingt eine Rolle, eine Figur klingt wie die andere. Und ich frage mich, wie kann das passieren?
Ja, in dem Fall habe ich auch den Eindruck, dass es möglicherweise ein schlechter Rat oder eine schlechte Idee, weil man weiß ja nicht, aus welcher Ecke es kommt, diese Cherubino-Arie an den Anfang zu setzen. Das ist irgendwie scheint da kein Aussagewille, keine Wirkungsinteresse da zu sein.
Es geht völlig an der Figur vorbei, was da passiert.
Genau. Und ganz genau. Dagegen hatte ich aber schon das Gefühl, dass es andere Tracks gibt, bei denen sich Samuel Marinho oder er seine Stimme besser präsentieren kann. Also zum Beispiel in den Stücken Il Re Pastore von Mozart. Das ist dann beweglich, das hat eine tolle Höhe. Also da sieht man Qualitäten. Würden Sie mir da zustimmen oder fanden Sie jetzt wirklich alles?
Das Problem ist in der Tat, also besonders auffällig werden diese Probleme bei den eher langsamen Stücken. Die füllt er nicht mit Leben. Sobald es virtuoser wird, liegt ihm das ein bisschen mehr. Ich finde auch auf der Bühne, da ist immer schon viel Metzin und viel Zirkusartisterie bei ihm dabei. Vielleicht wäre ein bisschen weniger da auch gut, aber vor allem die langsamen Stücke finde ich problematisch auf der Platte.
Ich denke, dass dieser Samuel Marinho sehr sicher, sehr sauber singt und diese Stimme ist ja irgendwie ein Wunder der Natur, also phänomenal. Aber es gibt auch Schärfe in der Höhe und zwar nicht nur in der Cherubino-Arie, auch sonst, wie so eine kleine Trompete mit einem Schuss in
total.
Der hohen Lage. Ja,
ja, wenn er
so
ganz hoch singt, ist es wie eine
kleine Kindertrompete tröten. Und das ist zwar sehr zuverlässig und der intoniert auch genau, aber das geht einem ein kleines bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Außerdem, ich habe den noch nie live gehört. Mir scheint diese komische Stimme ein bisschen arg zart zu sein. Ich würde ihn gerne mal live hören, denn das Orchester in dieser Aufnahme hier ist ja, also das La Cetra Barockorchester ist ja idiomatisch sehr genau und farbig und schön. Und auch Andrea Marcon macht das sehr gut.
Er hat nicht die größte Stimme. Ich habe ihn live schon erlebt, in der Tat.
Ah, ja.
Er macht es etwas mit der, ich drücke das mal ja mit vorsichtiger Penetranz vielleicht aus. Einfach die Klangfarbe, also dieses ja doch Durchdringende, das dieses Organ gerade in der Höhe hat, das hilft natürlich tragfähig, auch über ein Orchester hinwegzukommen. Mittlere tiefe Lage ist nicht so voluminös, liegt vermutlich einfach in der Natur dieser Stimme begründet.
Und damit wechseln wir zur nächsten CD. Das ist ein Vorschlag von Eleonore Bühning. Diese CD überschreitet Genregrenzen. Baroque in Blue heißt sie. Und darauf spielen zusammen der Cellist Eckhard Runge und der Pianist Jacques Amon. Und wir hören einen Ausschnitt aus einem Stück von Vida Lobos.
Das ist eine Kadenz, also eine improvisatorische Überleitung gewesen aus den Bachianas Brasileiras von Aitor Villa-Lobos. Der Ursprung ist eigentlich ein Orchesterstück mit einer Sopranvokalise, die super bekannt ist, ein Wunschkonzertstück. Und Eckhard Runge und Jacques Amon haben das erneut bearbeitet, also die Bearbeitung einer Bearbeitung nach Bach. Nochmal bearbeitet für Violoncello und Klavier. Und sie machen daraus etwas Eigenes, und zwar perfekt für das Idiom und für den Charakter dieser beiden Instrumente, spieltechnisch astrein und glasklar. Das Cello gibt alles, was ein Cello kann, vom höchsten Flageolett bis in die schwärzeste Tiefe, und das Klavier perlt und donnert und singt je nachdem. Und ich muss sagen, ich persönlich bin richtig Fan von den beiden, von Eckhard Runge und Jacques Amon. wegen dieser Kompromisslosigkeit im Detail. Die spielen schon seit über 20 Jahren zusammen, angejatzte Arrangements dieser Art. Hauptberuflich war Eckhard Runge der Cellist des Artemis-Quartetts, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und auch Jacques Amon ist eigentlich als Pianist, auch als Solist unterwegs. Früher, als die angefangen haben, damit so nebenbei zum Spaß solche Bearbeitungen zu machen, Cello Tango, Cello Cinema, Russian Soul hießen die CDs, da nannte man sowas noch Crossover. Und heute macht sowas einer jeder. Das ist die Frage eigentlich, die vielleicht diskutierenswert ist an dieser neuen CD Barock in Blue. Das Herzstück davon ist ja eine Gampensonate von Johann Sebastian Bach. Und der rote Faden, der sich da durchzieht, durch dieses Programm, heißt Parodie. Also jedes einzelne Stück darauf, jedes von den unterschiedlichsten Komponisten, von Vivaldi, Händel, Gershwin bis zu Miles Davis und Chick Corea, zeigt, wie die Komponisten quer durch die Musikgeschichte kontrapunktisch gearbeitet haben und wie viel Jazz da drin steckt. Also wie sie sich gegenseitig arrangiert und weiterverarbeitet haben. Ich finde das sehr spannend, wie das funktioniert, wenn man das ganze Konzept hört, wenn man die ganze CD hört und nicht nur so einen kleinen Ausschnitt.
Ich höre da gar nicht so viel Konzept raus, muss ich gestehen. Das machen die ja wirklich seit ja fast einem Vierteljahrhundert, seit ja 25 Jahren sind die beiden unterwegs, was ich total gut finde. Da sind man nicht zwei klassische Musiker, die irgendwie Urlaub in der Unterhaltungsmusik machen. Die nehmen das total ernst, die treffen den Stil, die musizieren nicht an dieser Musik vorbei. Das ist, ja, man könnte sagen, gefällig im besten Wortsinne, aber eben nicht anbiedernd, was man öfter schon mal hört, wenn wir, ja, Crossover, wenn wir bei diesem Wort bleiben wollen.
Genau.
Von Platten mal hin und wieder hört. Ich finde auch, das swingt, das groovt. Ich höre da ganz gerne hin. Das ist nicht mein persönlicher Geschmack. Deswegen würde ich diese Platte jetzt vermutlich irgendwie nicht von vorne bis hinten hören. Es ist aber einfach alles wahnsinnig ernst genommen. Die sind auf unglaublich hohem Niveau unterwegs. Man hört, das haben Sie eben ja schon angesprochen, Frau Bühning, auch diese Detailverliebtheit eben an diesen Dingen, an den kleinen Dingen auch zu arbeiten und die zum Leben zu erwecken. Weiß nicht, ob ich diese Idee von wer da von wem sich hat inspirieren lassen und wie die Dinge zusammenhängen, das habe ich nicht so mitgehört.
Sie haben gerade ganz beiläufig gesagt, Sie hören das Konzept nicht. Das geht mir auch so. Also für mich ist es eher eine bunte Zusammenstellung, wo man so grob verstehen kann, ja, wir springen zwischen den Zeiten hin und her und auf jeden Fall, die beiden sind in der Lage, da die Stilrichtungen jeweils zu treffen, und das ist auch wirklich angenehm, dass es nicht nur so ein Genre-Hopping ist, sondern dass das ein tief empfundenes Spielen ist und Verständnis für die verschiedenen Stile. Nur mir ist das im Ergebnis dann einfach zu brav. Also die machen alles so richtig. vielleicht mag ich deswegen Kopaczynska, ja, weil da was schief geht. Ja, es ist erstmal nichts verkehrt dran. Es ist einfach nett so.
Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich das Gegenprogramm zu Kopaczynska, ja, oder so, denke ich mir, was ich jetzt bei Ihnen rausgehört habe, Frau Eckersall. Ich glaube, hier passiert eine Menge, und es ist so, das sind ja alles Arrangements durchweg. Es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur irgendwelche Nummern, die sie dann auch mal spielen.
Und
oder
gute,
so,
wirklich gute Arrangements, ja, muss man sagen. Da gibt es ja auch einiges Geschmackloses.
Genau, der Runge hat das an irgendeiner Stelle, oder Amon, weiß ich nicht, an irgendeiner Stelle gesagt, dass an einem Takt Musik zu arrangieren, das kann Wochen dauern, bis man das richtig rausgefummelt hat, wie das funktionieren muss, damit es klappt. Und das hört sich dann an, als wäre es leicht. Das ist das Einfache, was schwer zu machen ist. Aber das ist da vorhanden. Und je öfter man das hört, oder vielleicht, ich weiß nicht, habe ich nur diese Ohren, dass ich dann eben höre, wenn ein französischer Jazzer wie Birelli Lagrène dann die französische Musette parodiert. Und dann hört man danach eben ein Stück aus der, oder zwei Stücke später, ein Stück aus der Gammensonate von Bach. Und auch das, die Musette ist ja ein alter Tanz, auch die blitzt da wieder durch. Das ist cool. Mir gefällt das sehr. Und mir gefällt das auch, dass Giovanni Legrenzi aus Bergamo in seiner Oper La Divisione del Mondo die Dido von Purcell beklaut hat.
Aber da hören Sie ja was auf der CD gar nicht direkt allen anderen vermittelt wird. Der Purcell ist da nicht drauf. Den Purcell hören Sie, weil Sie den Purcell kennen.
Ja, aber kennen Sie, den kennt, glaube ich, so ziemlich jeder, genau wie diese Bachianas Brasileiras von Alto
Ja,
Villa-Lobos,
weiß
diese
ich gar nicht. Ich
Vokalise kennt,
finde,
glaube ich, jeder.
was total gut funktioniert, ist, selbst wenn man jetzt diese Zusammenhänge zwischen den Stücken nicht hört, ist das einfach auf wahnsinnig hohem Niveau musiziert. Und
Selbstverständlich.
von daher funktioniert das ja schon mal ganz unabhängig davon, wer da noch mehr hört oder mehr hören möchte, der ist dann eben eingeladen, sich da ein bisschen tiefer reinzubohren.
Und dann gehen wir zur sechsten CD für heute, für diese Sendung. Und das ist nochmal eine Oper, Der Freischütz von Karl Maria von Weber, aufgenommen mit René Jacobs und dem Freiburger Barockorchester. Und der Ausschnitt, den wir hören, das ist jetzt ein Spoiler, das ist Musik, die nicht Karl Maria von Weber geschrieben hat, sondern René Jacobs. Es singt der Eremit und es ist die erste Szene, die direkt nach der Ouvertüre kommt.
Welch ein Gesicht! O Herr der Welt, gestatt es nicht! Ich sah, noch jetzt ergreift mich Schauer, ich sah den Feind im Dunkel lauern, mit tückisch freudgem Angesicht. Er streckte, ha, wie mir das Herz noch graust! Er streckte seine Riesenfaust nach einem unbefleckten Lamm. Agathe war's, nach ihrem Bräutigam lauschte er mit gierigen, wilden Blicken, als wollte er seinen Fuß umstricken. Im düstern Antlitz Spott und Hohn erfasste er seine Rechte schon.
Christian Immler als Eremit in einer Szene, die direkt nach der Ouvertüre kommt und die René Jacobs extrem wichtig war. René Jacobs ist ein Dirigent, der nimmt einfach nicht nur Opern auf, sondern der guckt, was sind da eigentlich Stellen, die vielleicht bislang noch nicht ganz so richtig sind, wo gibt es Fassungen, die noch nicht aufgenommen wurden. Er hat beim Mozart-Requiem eine spannende Produktion rausgebracht, zuletzt Fidelio, vielmehr eine Urfassung vom Fidelio gezeigt. Und hier setzt er sich jetzt an Weber dran, an Karl Maria von Webers Freischütz und zitiert da den Librettisten, der glaubt, dass dieser Statue, dieser Oper der Kopf fehlt. Nämlich dieser Anfang in der Szene, in der der Eremit etwas erklärt, mit dem man das Ende besser verstehen kann. Also René Jacobs fand diese Oper bislang unlogisch und hat deswegen diesen ersten Teil hinzu komponiert. Und das ist jetzt ein Aspekt von vielen, die René Jacobs hier versucht hat, anders zu machen und wo ich sagen muss, funktioniert für mich nicht. Also Logik ist kein Argument, das man anführen muss, um zu sagen, dann ist die Oper eine bessere geworden. Und wenn man das hört, aber auch auf der Bühne sieht, ich habe es in der Kölner Philharmonie gesehen, dann muss ich sagen, nee, ist keine gute Idee, weil es erstmal wieder das Tempo rausnimmt, was die Ouvertüre gebracht hat.
Mich stört an diesem Prolog, dass er einfach. Er ist ein bisschen unnötig für mich, ehrlich gesagt. Ich verstehe die Oper oder habe sie bisher, glaube ich, für mich zumindest verstanden, auch ohne diesen Prolog. Er nimmt dieser Oper, die sonst nach dieser Ouvertüre ja mit Wumms direkt losgeht, einfach unglaublich viel Tempo. Es ist sehr langatmig für mich. Und dann kann man ja weiter meckern, leider, muss man sagen. Ich finde, dass viele Sänger gerade in den Hauptrollen ihren Rollen nicht gerecht werden, ein bisschen unbeteiligt sind. Die werden nicht so richtig lebendig für mich. Und René Jacobs hat ja nicht nur diesen Prolog hinzu. Ich weiß gar nicht, ob man das arrangieren, komponieren oder sonst was nennen
soll. Es ist
soll.
Immerhin Material von Weber.
Total. Und dann hat er aber auch noch wahnsinnig viele Dialoge dazu geschrieben, denn das ist ja ein Hörspiel, das er hier produziert hat. Also keine Operneinspielung, sondern ein Hörspiel mit Atmosphäre. Geräuschen, da winden Winde und es prasselt Feuer und was weiß ich alles. Und der Samuel von Max Urlacher, der Schauspieler Max Urlacher, spricht den und der redet die ganze Zeit. Er plappert ständig dazwischen und es ist eine derart penetrante Nervensäge, dass ich bin da raus. Ich finde es unmöglich.
Also die Idee ist, dass er eben das böse Ich von Kasper ist, um das zu erläutern.
Naja.
Das ist ja nicht aus dem Himmel.
Aber es ist wahnsinnig nervig.
Ja.
Ja, na, das finde ich überhaupt gar nicht. Ich muss erstmal zu dem Eremiten ganz am Anfang sagen, dass die Musik, der Text ist von Kind, also von Friedrich Kind. Das ist ein Stück, was aus dem Libretto, was Karl Maria von Weber weggelassen hat beim Komponieren, was wir vorhin gehört haben, was René Jacobs jetzt nachliefert. Ist ein Rezitativ und das wird von Christian Immler, dem Eremiten, sehr, sehr lebendig und schön gesungen. Also insofern fand ich das eine interessante Ergänzung. Muss nicht sein, aber kann man machen. Das ist nun ein Singspiel, das ist ein Machwerk der Freischütz. Genau übrigens wie die Zauberflöte und Lumenore auch. Und egal, wie man da umgeht mit den gesprochenen Texten dazwischen, ob man die jetzt weglässt, einkürzt, verlängert, zum Off vom Band sprechen lässt oder Schauspieler einsetzt oder so, es bleibt immer ein Rest Künstlichkeit. Immer ist das irgendwie zusammengeklebt in ein Machwerk. Und das Tolle daran ist aber, dass der Freischütz natürlich dadurch nicht kaputt zu kriegen ist. Die Musiknummern halten das aus, die sind einfach genial, weil sie pathetisch und komisch und leitmotivisch sind und aufgeladen mit Politik, dieser Jägerchor, dieser Spottchor und so weiter. Das ist tatsächlich pures Kindertheater. Kasper haut das Krokodil, gut gegen böse und so weiter. Und was jetzt diese ausgeführten, von Jacobs verlängerten, in ein Hörspiel überführten Dialoge angeht, mit dieser Gedankenstimme des Samuel, ist das genauso Kindertheater. Das ist sehr komisch zum Teil. Ich finde, bei René Jacobs übrigens auch in der Zauberflöte, sogar auch in der Ur-Leonore, die er gemacht hat, immer auch so ein bisschen Augenzwinkern oder was Komisches da drin. Wenn zum Beispiel in der Max-Arie der Max singt, hilft kein Gott, ne? Mit dreifachem Forte, Generalpause. Und dann sagt der Samuel, lieber Max, Gott ist tot. Dann finde ich das schon sehr witzig.
Ich finde auch, also es gibt komische Stellen. Es ist mir nur einfach viel zu viel, weil es ständig passiert. Und dann kommt dieser Prolog noch dazu. Und das hat es für mich einfach wahnsinnig langatmig gemacht. Und ich habe mich zum Beispiel ertappt, dass ich diesen Freischütz eben nicht von vorne bis hinten gehört habe, sondern ich habe das auf drei Etappen verteilt, weil es mich eben nicht so gepackt hat. Ich finde, dass zum Beispiel dieses Hörspiel der Zauberflöte, die ja genauso konzipiert war, von der Herangehensweise, da hat es sehr viel besser funktioniert. Vielleicht auch, weil mir da die Sängerbesetzung besser gefallen hat. Ich finde, er hatte hier kein sehr glückliches Händchen bei der Besetzung der Sänger.
Ja, aber es liegt an den Texten. Das ist Kinderhörspiel und mich hat das nicht so in Bann gezogen wie Sie, Frau Bühning. Also bei mir hat es möglicherweise auch getriggert durch die Aufführung in Köln, bei der René Jacobs eben auch noch der Meinung war, er wäre in der Lage, diese konzertante Aufführung ein bisschen szenisch zu beleben, das dazu führt, dass ich mich gefragt habe, brauchen wir das Stück heute noch? Also mir erschien es in der Art und Weise wirklich irrelevant. Und das ist hart, ich weiß. Weil das mehr braucht, um die Geschichte zu erzählen und wirklich begreifbar zu machen, welche Themen da verhandelt werden. Und wenn ich daraus Kasperle-Theater mache, dann gucke ich an der Sache vorbei.
Aber was haben Sie gegen Kasperle-Theater? Das ist tatsächlich, ist Oper ja in fast allen Fällen, das ist immer unlogisch. Und
und ist ganz viel Theater.
Funktioniert nicht. Es gibt ganz viel, es gibt viele Brüche. Es gibt auch in Verdi Opernbrüche und auch bei Wagner gibt es Brüche. Oder wenn Sie sich den Ring angucken, ist das im Grunde auch eine unlogische Geschichte. Was ist dagegen einzuwenden?
Das Logikproblem ist es nicht, sondern es geht darum, dass da ja wirklich interessante Themen verhandelt werden. Also da ist einer, der von der Gesellschaft gegängelt wird, der dann irgendwie reinfällt auf böse Tricks von einem anderen. Und ich habe das Gefühl, dass mit diesem ganzen Schabernack, der da drumherum gemacht wird, der René Jacobs der Musik nicht gut tut und eben vor allen Dingen dem Inhalt, den wir heute nicht mehr einfach so hinstellen können.
Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen damit zusammenliegt oder zusammenhängt, dass er ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Er hat in seinen Jacobschen Zauberschrank gegriffen. Das sind ja alles Elemente, die wir aus seinen Einspielungen bisher kennen, die oft zu überragenden Ergebnissen geführt haben, die uns Werke haben neu hören lassen, neu entdecken lassen, anderer Zugriff, anderer Blickwinkel. Hier passiert auf so vielen Ebenen aber so viel Neues. Und das wirkt auf mich ein kleines bisschen gewollt, weil es für mich einfach, es ist too much, es ist ein bisschen zu viel. Und es ist mir ein bisschen zu viel Budenzauber, um dieses Urstück drumherum irgendwie mir hätte, ein bisschen weniger hätte ich schöner gefunden. Diese ganze Atmosphärik, die da drin steckt, das finde ich wunderbar. Das bringt mich in eine gewisse Hörhaltung auf.
Das Orchester übrigens, ich glaube, wir haben es noch nicht gelobt. Die Farben sind beeindruckend.
Absolut. Wolfsschluchtszene mit dem Orchester, da passiert wirklich viel. Da wird wirklich auch Hörspiel mit Farben gemacht im Orchester. Also das ist überhaupt keine, musikalisch gesehen, gar keine schlechte Aufnahme. Das klingt jetzt ein bisschen so, ist es überhaupt nicht. Und das kriegt nur so wenig Raum. Es geht ein bisschen verschütt unter dem ganzen anderen Kram, der da stattfindet.
Dann machen wir hier jetzt auch den Schlusspunkt. Das waren 6 CDs, über die Eleonore Bühning, Björn Woll und ich diskutiert haben. Die CDs, das können Sie online finden, welche das genau waren, wenn Sie nochmal die Informationen dazu lesen wollen. Ansonsten freuen wir uns über Kritik und Lob und Anmerkungen sowieso. Und dann danke ich dieser munteren Runde. Björn Woll, Eleonore Bühning, vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan El-Kassar. Tschüss.